Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Ebola, das tödliche Virus, ist zurück und wütet derzeit in einer extremen Intensität und enormer Wucht in der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika. Mittlerweile ist sogar die Rede davon, dass rund 300 Menschen pro Woche sterben, mehr als 60% davon zu Hause in ihren eigenen Betten. Das heißt, das sind Menschen, die Behandlungszentren gar nicht mehr erreichen können und damit auch ihre Familien, die Menschen in ihren Dörfern, in ihrer unmittelbaren Umgebung weiter anstecken. Es sind traurige Rekordzahlen, von denen wir hören, und offenbar ist der Ausbruch völlig außer Kontrolle geraten. Wie konnte es überhaupt zu diesem Ausbruch kommen? Warum ist die Demokratische Republik Kongo derart betroffen? Was wird vor Ort getan in einem Land, dessen Region im Osten von immenser Gewalt betroffen ist, von einer andauernden humanitären Krise? Und gibt es Hoffnung auf neue Impfstoffe und auf weitere Unterstützung? Darüber wollen wir in der heutigen Fernverbindung sprechen. Mein Name ist Tanja Tadgariko, ich arbeite im Auslandsressort der Taz und ich schalte heute zu Simone Schlindwein, der Taz-Korrespondentin für das Gebiet der Großen Seen und Ostafrika. Hallo Simone.
Hallo.
Simone, du lebst in Uganda. Uganda grenzt im Osten an die Demokratische Republik Kongo. Und auch in Uganda gab es Ebola-Fälle vor geraumer Zeit. Und dann wurde aber doch relativ schnell gesagt, wir sind Ebola-frei oder bei uns ist es okay. Wie hast du selbst die Lage vor Ort in deinem Land erlebt? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen dazu erzählen, wie du dich versuchst, vor diesem tödlichen Virus zu schützen.
Ja, also man muss dazu sagen, es gibt hier regelmäßig Ebola-Ausbrüche. Allein im Kongo ist es der 17. Ausbruch in 30 Jahren. Also man rechnet immer so, alle 2 bis 3 Jahre gibt es einen Ausbruch hier in der Region. Sprich, also vor allem die ugandische Regierung ist ziemlich fit, damit umzugehen, ja. Und man hat sofort Alarmmeldungen quasi, auch Vorsorgemaßnahmen. Es gibt genügend Informationen und auch die Bevölkerung fängt jetzt nicht krass an, in Panik auszubrechen, wenn sie Ebola hört. Weil im Vergleich zu Corona, durch was wir ja alle durchgegangen sind, ist eben Ebola nicht übertragbar über die Luft. Und man steckt sich wirklich nur mit dem direkten Patienten an. Insofern ist das, sagen wir mal, eine Krankheit, die sich sehr einfach oder auch übersichtlich mit umgehen lässt. Klar ist, dass es trotzdem Risiken gibt. Und in Uganda war klar von vornherein, es gibt so gewisse Hygienemaßnahmen, die jetzt eingehalten werden müssen. Aber die kennen wir ja auch von Corona. Sprich, überall an jedem Eingang von einem Regierungsgebäude, Kindergärten, Schulen wurden wieder diese Hygiene-Sanitätssprays angeheftet, wo man sich einfach sprayen kann, bevor man reinkommt. Die Kita meines Kindes hat auch gesagt, wir sollen nur mit Masken da rein, um sie abzuholen, was dann ein bisschen übertrieben war auch, weil es ja wirklich sich nicht über die Luft überträgt. Aber es war schon gut, dass Schulen, Kindergärten und alles Mögliche angehalten waren, wieder mehr Händewaschen zu betreiben, um einfach Vorsorgemaßnahmen anzugehen. Oder es wurden auch die Schwimmunterricht beispielsweise ausgesetzt für die Kids. So persönlich habe ich das wahrgenommen, ein bisschen übertrieben, aber lieber too much als zu wenig, ne?
Okay, aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es schon so, auf politischer Ebene versucht, jetzt keine Panik zu schüren, sondern sagen, okay, wir haben die Lage im Griff, wenn ihr die und die Maßnahmen auch mit ergreift. Ne? Hände waschen etc.
Genau, das war im Prinzip die Nachricht. Es ist auch so, dass Uganda vor allem ja auch, ähnlich wie aber auch die Nachbarländer, vom Tourismus leben. Sprich, die wollen jetzt nicht die Touristen abschrecken. Es ist ja auch Urlaubssaison, Hochsaison, der Sommerferien. Mit Tourismus machen diese Staaten hier fast 10-20% ihres Bruttoinlandsprodukts verdienen, die durch Tourismus. Sprich, wenn man jetzt Touristen abschreckt, ist das wirtschaftlich sehr schadbar. Sprich, man muss damit umgehen, in einer rationalen Adressierung der Bevölkerung zu kommunizieren. Es gibt gewisse Vorsichtsmaßnahmen, die müssen treffen, ist auch sinnvoll, aber jetzt bloß keine Panik. Und man in Uganda wusste man sehr schnell, die sämtliche Fälle sind aus dem Kongo eingeschleppt worden. Also wir haben in Uganda selbst keinen Ausbruch, sondern es sind Kongolesen, die aufgrund von wirtschaftlichen Handelsbeziehungen über die Grenzen hier krank ankamen und dann im ugandischen Krankenhaus verstorben oder überlebt haben. Und wir hatten in Uganda selbst nur 20 Fälle und etwas voreilig hat jetzt die Regierung diesen Ausbruch in Uganda zumindest als beendet erklärt. Das bedeutet aber nicht, dass wir von allen Risiken jetzt in Zukunft verschont bleiben, weil, wie du schon sagst, ist der Ausbruch im Kongo ist so außer Kontrolle, dass er früher oder später auch wieder zurückkommen kann über die Grenze, obwohl die Grenzen offiziell alle geschlossen sind.
Okay, aber schauen wir doch mal ein bisschen näher in den Kongo. Du hast es jetzt ja auch gerade schon angerissen. Warum ist der Ausbruch dort derart intensiv?
Es ist jetzt so, wir haben ja lange rumgerätselt, von Journalisten über Experten bis zu Ärzten. Wie kann das sein, dass Zahlen so schnell so hoch steigen und damit der schnellste Ausbruch in der Geschichte der Menschheit darstellt? Aber die ersten Forschungsergebnisse kamen jetzt rum und wurden auch vergangene Woche veröffentlicht, dass der Ausbruch wohl wahrscheinlich Ende Januar schon angefangen hat. Die kongolesischen Behörden, sämtliche Sicherheits- und Gesundheitsbehörden überhaupt nicht in der Lage waren, diesen Ausbruch zu entdecken. Also sprich, es gab überhaupt keine Tests. In sämtlichen Krankenstationen gab es überhaupt gar keine Tests, die dafür angelegt waren, solche Symptome mal zu testen zu lassen. Was ist das eigentlich? Das andere ist, dass die Krankenhäuser, Gesundheitsstationen oder einfach auch nur die ganz kleine Arztpraxis im Dorf, die sind alle so scheiße schlecht ausgestattet, wenn man das mal so sagen darf, dass es da weder ein Pflaster noch eine Aspirin gibt. Sprich, die meisten Kongolesen haben überhaupt keinen Sinn darin gesehen, krank zum Arzt zu gehen, weil der kann dir ja eh nicht helfen. Sprich, in manchen Gesundheitsstationen, Krankenhäusern geht man Also kommt man kranker raus, als man reingeht, weil man sich da auch noch mit allem anderen ansteckt. Und wenn es eh keine Malaria-Medikamente gibt, ja, dann brauche ich da auch nicht hingehen, um mich mit Malaria diagnostizieren zu lassen. Sprich, das Gesundheitssystem des Kongos ist so marode, heruntergewirtschaftet und vernachlässigt von der Regierung, dass diese Ausbrüche stattfinden, ohne dass man sie feststellen kann. Und genau das ist das Problem und das eigentliche Versagen, muss man jetzt auch mal klar sagen. Ich würde sagen, dass das wirklich eine Schuld der Regierung Kongos ist. Dass man eben jetzt in den letzten Jahren laut aktuellen Zahlen 13 Milliarden Dollar in einen Krieg reingesteckt hat, wo man sich die neuesten Kampfdrohnen und alles Mögliche an Technologie geleistet hat und damit das Gesundheitssystem noch mehr vernachlässigt wurde finanziell. Und dass jetzt eben so ein Ausbruch passiert, ist nur die Folge dieser Misswirtschaft, dieser Regierung. Das muss man klar sagen, weil wir haben genügend Ausbrüche hier und genügend Erfahrung, die einzustellen. Man muss aber halt einen Mechanismus haben, die zu entdecken.
Das ist ja ein interessanter Punkt, den du gerade genannt hast. Also sehr wahnsinnig viel Geld in Militär zu stecken, in Ausrüstung, in Waffen zu stecken, aber dafür die Bevölkerung auf einer anderen Ebene, sprich Gesundheitssystem, leiden zu lassen. Ist es dann auch so, dass das bewusst verschleiert wird oder ist es wirklich so, dass es nicht erkannt wird, dass es einen solchen Ausbruch bekommt, der dann auch so ein wahnsinniges Tempo aufnehmen kann?
Ich glaube, bewusst verschleiern können die das gar nicht. Das ist gar nicht quasi die, also da sind die überhaupt nicht in der Lage zu, das bewusst zu verschleiern. Man muss dazu sagen, die Region, die Provinz Ituri, wo jetzt der Ausbruch seinen Ursprung hat, ist Kriegsgebiet und zwar seit 20 Jahren schon. Also erstens, die Gesundheitsstationen sind so schlecht ausgestattet, dass die Leute nicht ins Krankenhaus gehen. Das zweite ist, dass sie nicht in ein Krankenhaus kommen, weil der Weg dorthin zu weit und zu unsicher ist. Wir haben Rebellengruppen, kleine Bürgermilizen, wir haben große, also auch islamistische, vom Islamischen Staat finanziert und ausgebildete Rebellengruppen, die ADF, die in diesem Kriegsgebiet ihr Unwesen treibt. Sprich, die Bevölkerung ist seit 20 Jahren auf der Flucht, lebt in den Dörfern nur so halbwegs sicher und ist zum Teil, wir sprechen von 2 Millionen Vertriebenen, komplett in große Lager, unorganisiert zusammengedrängt worden, leben quasi in Zelten dort. Diese Lager werden immer wieder auch attackiert und die Leute müssen weiter fliehen. Sprich, die Ernährungslage ist auch unter dem normalen Ernährungslage, sprich die Immunsysteme der Bevölkerung sind überhaupt nicht gut aufgestellt, die Gesundheitsstationen ja sowieso nicht. Und die Leute leben unter hygienisch extrem schlechten Bedingungen. Sprich, die haben eh auch alles andere an Typhus, Malaria und so weiter, das ähnliche Symptome auswirkt, also ausbildet. Und sprich, manchmal kommt man erst darauf, dass es Ebola sein könnte, wenn Leute in Massen sterben. Aber die Symptome sind so ähnlich mit Malaria, dass man es eben auch nicht gut erkennen kann. Sprich, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Aber man kann eben in einem Kriegsgebiet mit so viel Fluchtbewegung und Unsicherheit jetzt eben halt auch kein funktionierendes Gesundheitssystem aufbauen. Sprich, wenn es überhaupt noch eine Klinik gibt, dann ist da die Frage, gibt es da drin noch einen Arzt oder eine Krankenschwester? Also ist die überhaupt noch offen? Kann man da überhaupt noch hingehen? Und all diese Basic-Fragen oder diese Basic-Probleme, die der Kongo hat, führen eben dazu, dass jetzt so ein Ausbruch ganz schnell, ganz gewaltig explodiert.
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt, über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Du hast in einem deiner Texte auch geschrieben, dass VertreterInnen der Gesundheitsbehörden, also ExpertInnen, HelferInnen in die betroffenen Gebiete gefahren sind und dann dort gehen mussten, weil sie angefeindet wurden.
Genau.
Warum war das so?
Die Unsicherheit, die diese speziellen Ebola-Teams, ja, die jetzt quasi in auch abgelegene Dörfer versuchen reinzukommen, um zu gucken, wie viele Leute sterben da, wie, warum, werden zum Teil eben nicht von Rebellen angefeindet oder bewaffneten Milizen, sondern von der Bevölkerung mit Steinen beschmissen. Ganze Ebola-Zentren sind abgefackelt worden. Es gibt richtig viel Unsicherheit oder beziehungsweise Bedrohungslage gegenüber diesen ausländischen und eben auch kongolesischen Ebola-Teams oder Expertenteams. Das liegt erstens daran, dass die Kongolesen einfach generell richtig sauer sind auf die Welt. Die werden seit 30 Jahren vernachlässigt. Und die weißen Leute, also auch die Ärzte und all diese Experten und all das Geld, kommt immer nur dann rein, wenn es Ebola gibt. Die fragen wirklich, ich habe neulich so Videoclips gesehen, wo die Leute, die ganze Masse geschrien hat, warum kommt ihr nicht beim letzten Cholera-Ausbruch? Warum seid ihr nicht angekommen, als alle unsere Kinder von Malaria gestorben sind? Warum kommt ihr nicht, wenn wir von der Miliz angegriffen werden und unsere Kinder enthauptet werden? Warum kommt ihr immer nur dann, wenn es Ebola gibt? Und das ist jetzt schon auch eine berechtigte Frage. Ne? Da muss man sich schon auch irgendwie eine Empathie zulegen. Warum sind die Kongolesen so sauer auf die Weltgemeinschaft im Allgemeinen? Und dann hält sich im Kongo nach wie vor auch so ein bisschen die Gerüchteküche warm, dass Ebola quasi so eine Art Verschwörungstheorie der weißen Leute ist. Ja, das also spricht, das ist eine ganz normale Krankheit wie alle anderen auch. Daran stirbt man oder stirbt man nicht. Das ist jetzt eben so die Haltung der Kongolesen, weil Ebola ist halt, also das lebt ja auch im Kongo. Das ist ja schon auch endemisch dort. Na, es gibt eben halt die Ebola-Viren, die leben nur in diesem Wald. Sprich, die Kongolesen kennen Ebola schon seit Kindheitszeiten immer wieder. Aber die kennen halt diese weißen Leute mit ihren Anzügen, kommen nur immer dann, wenn es Ebola gibt. Sprich, es gibt da schon, also dieses Problem, dass den Kongolesen diese Ärzteteams jetzt nicht in ihren Dörfern haben wollen. Das ist ein ganz komplexes Problem. Und damit kann momentan niemand umgehen, weil selbst die Weltgesundheitsorganisation oder Ärzteteams oder Hilfsorganisationen sagen alle, das ist unser größtes Problem momentan. Also es ist jetzt nicht die Rebellen, sondern eher die Bevölkerung, die uns gegenüber feindlich eingestellt ist.
Ja, gegen diese Art von Misstrauen einzugehen, ist ja, kann ich mir wahnsinnig schwer vorstellen. Da kannst du ja nichts machen, wenn das jahrzehntelang aufgebaut ist. Und persönlich sind die Leute ja nicht verantwortlich. Die sehen ja ihre Aufgabe darin, zu unterstützen und zu helfen. Aber offensichtlich dringt das nicht durch.
Genau, dann hatten wir das andere Problem, ist einfach, dass die Aufklärungskampagne, die da einfach mit einhergehen muss, nach dem Motto Hände waschen, fasst eure Toten nicht an, ihr müsst sie beerdigen in Säcken oder es gibt eben Beerdigungsteams, es muss gesprayt, gereinigt werden. All diese Kampagnen erreichen die Kongolesen sowieso auch nicht. Es gibt kaum Strom, es gibt kaum Internet in diesem Wald. Es gibt überhaupt gar keine Medien, die glaubwürdig genügend zu sein scheinen, dass die Bevölkerung sie konsumiert. Also sprich, die Kommunikation ist ein weiteres Problem. Und somit hat man eben tausende von Gerüchten und komplexen Situationen. Und es ist auch so, dass zum Beispiel die Familien nicht erlaubt wurden, am Anfang die Leute zu bestatten und in diesen Ebola-Behandlungszentren eben auch überhaupt nicht genügend Trinkwasser und Lebensmittel zur Verfügung war. Sprich, die Leute, die Familien hatten das Gefühl, die sterben da drinnen, weil man sie verhungern lässt, nicht an Ebola. Also sprich, es gab da eine ganz komplexe Wahrnehmung auch. Und man muss mit all diesen Faktoren zusätzlich umgehen, jenseits der eigentlichen Problematik des Viruses, ne?
Okay, jetzt haben wir die Komplexität, hast du sehr eindrücklich geschildert. Schwierig. Gleichzeitig gibt es ja auch Meldungen, dass neue Impfstoffe entwickelt werden, die dann unterschiedlich wirken können und auch unterschiedliche Personengruppen schützen sollen. Das hast du in einem deiner Texte ja auch geschrieben. Also auch die Helfer schützen sollen, dass sie da immun sind und überhaupt oder Leichen wegtragen oder Sonstiges machen. Da sind also verschiedene Gruppen. Aus deiner Einschätzung heraus, ist das realistisch, dass man bald auch vielleicht flächendeckend einen Impfstoff verteilen könnte? Ist das eine Möglichkeit? Und mit all dem, was du geschildert hast gerade, Simone, sind die Leute dann überhaupt bereit, so einen Impfstoff anzunehmen?
Ja, also der Impfstoff, den man im Ebola-Ausbruch, im vergangenen Ebola-Ausbruch im Ostkongo angewandt hat, entwickelt hatte und dann auch angewandt hatte, das gab da verschiedene, der hat auch schnell ganz krass richtungsverändernde Wirkungen erzeugt. Also dann ging es schlagartig von Tag auf Tag eben die Zahlen runter und nicht mehr hoch. Aber das ist jetzt das einfach der Punkt, dass es gibt ja verschiedene Ebola-Genstränge. Ne? Und zu den meisten, die meistens ausbrechen, wurden eben in den vergangenen Ausbrüchen Ebola-Impfstoffe und Medikation, also auch Behandlung von Symptomen, entwickelt. Das ist jetzt aber ein neuer Ausbruch vom sogenannten Bundubutsu-Strang. Der ist jetzt sehr selten, der bricht auch nur alle paar Jahrzehnte mal aus. Da ist jetzt dieser Wirkstoff eben nicht richtig für geeignet, beziehungsweise auch die Impfstoffe. Aber auf der Basis der alten Impfstoffe konnte man jetzt mit viel Pharmaindustrie weltweit mit im Zuge neue Impfstoffe entwickeln, die auf das neue Virus, Bundubutsu-Virus, eingestellt und angedockt sind. Und das hat jetzt, es gibt jetzt die ersten Trials, also die ersten Versuche. Und es werden jetzt, also einer ist schon jetzt im Stadium des Versuchs quasi, dass den lebenden Patienten im Kongo dieser Wirkstoff verabreicht wird oder dieser Impfstoff verabreicht wird. Und man guckt, was passiert. Ebenso mit Medikation, also Medikamente, die einfach das Virus runterfahren, die Virenlast quasi reduzieren. Da gab es jetzt auch schon seit einem Monat Versuchstest am lebenden Patienten. Das ist wirklich so, dass freiwillig die Menschen sagen, ja, ich lasse mir das quasi verabreichen, um mal zu gucken, was passiert. Aber die sämtlichen Experten, mit denen ich jetzt auch spreche, sagen, das schlägt schon ziemlich an und man kann damit zumindest die Sterblichkeitsrate, die momentan ja bei 44% liegt, also gerade die Hälfte der Infizierten überlebt, wenn man die Sterblichkeit runterfahren kann, dass da nur noch 20% der Menschen sterben, hat es da schon mal einen super guten Impact, dass auch die Menschen verstehen, es ist wichtig, in diese Ebola-Zentren zur Behandlung zu gehen, weil man dann überleben kann. Und anstatt sich zu weigern, in so ein Ebola-Behandlungszentrum überhaupt reinzulaufen. Ja? Und ich glaube, wenn sich das jetzt abzeichnet in den nächsten 2-3 Monaten, dass die Wirkstoffe auch helfen und wirken und funktionieren, werden sich mehr Kongolesen auch quasi damit impfen oder auch die Medikation annehmen. Das Einzige oder das Erste, was jetzt probiert werden muss, ist, dass die Leute, diese Gesundheitsteams, auch die Beerdigungsteams, die vor Ort die Leute, die Verstorbenen beerdigen oder die Frontline-Teams, wie man sie nennt, die in die Dörfer fahren und die Kranken aus den Betten zehren, damit sie bloß nicht andere Familienangehörige anstecken, dass die geimpft werden oder eine, sagen wir mal, Prophylaxe bekommen und die ist jetzt auch im Testverfahren schon ausgerollt worden, dass wenn sie exponentiert sind, also falls sie in Kontakt gekommen sind, dass sie eben prophylaktisch das einnehmen können, Tabletten und so weiter, damit das nicht ausbricht, dieses Virus, sondern so quasi schon bekämpft wird, bevor es ausgebrochen ist. Und das ist jetzt erstmal das Wichtigste, dass diese Ärzte Frontline-Teams so weit überleben, damit man überhaupt den Einsatz machen kann, ne? Und dann systematisch quasi die Bevölkerung aufzurufen, dann letztlich auch nicht nur am Versuchstest, sondern hoffentlich auch dann letztlich an zugelassenen Impfstoff teilzunehmen. Das ist jetzt so eine Aussicht, dass man in 3 bis 5 Monaten, also bis Ende des Jahres, das ist jetzt so die realistische Prognose, diese Impfstoffe, Wirkstoffe und Behandlungsmedikation so weit getestet ist, dass man sagen kann, es funktioniert und sie wird dann auch zugelassen offiziell.
Das ist ja eigentlich ein richtiger Hoffnungsschimmer, den du hier jetzt noch fast zum Ende unserer kleinen Aufnahme mitgibst. Aber dennoch zum Schluss die Frage an dich. Okay, Impfstoffe werden gebraucht, man muss die Bevölkerung überzeugen, die einzelnen Punkte, wo herangegangen werden muss, dass sich auch eine Verbreitung, das Virus sich nicht weiter ausbreiten kann. Ist klar, dass man das auch machen muss. Was wird noch gebraucht? Wo siehst du, wo wird Unterstützung oder wo sollte Unterstützung gefordert werden? Warme Worte reichen nicht. Das ist klar. Wer sollte mitfinanzieren? Wie viel Geld braucht man? Wer ist gefragt?
Also es gibt die positive Nachricht momentan, dass eben die Weltgesundheitsorganisation rund 500 Millionen Dollar umgerechnet eingefordert hat, um den Ausbruch zu bekämpfen adäquat und weltweit dazu aufgerufen hat, doch dieses Geld zu spenden. Und das haben jetzt wirklich super viele afrikanische Staaten gespendet. Also ich meine, die Ärmsten der Welt wirklich geben ihr Geld, um diesen Ausbruch zu verhindern. USA, Europa hat natürlich auch mitfinanziert. Aber das ist jetzt erstmal eine gute Nachricht. Es fehlt nicht an Geld, ne? Das ist das Erste. Es gibt noch auch Bedarf an humanitärer Hilfe, Lebensmittelversorgung, Hygiene, auch zum Beispiel Handwaschstationen in diesen ganzen vertriebenen Lagern. Da wurden nochmal viele Gelder eingefordert und auch die sind bereitgestellt worden. Das ist jetzt quasi finanziell erstmal eine gute Sache. Was aber wichtig ist, und das ist auch eine Sache, wo die Afrikaner jetzt sehr dahinter sind, dass es eine afrikanische Lösung für ein afrikanisches Problem gibt. Und nicht wieder der Westen daherkommt und sagt, wir machen das schon für euch, Jungs, sondern dass die Afrikaner auch, sagen wir mal, die kongolesische Regierung unter Druck setzt und quasi an die Wand stellt und sagt, kann es sein, dass ihr uns alle gefährdet mit eurer Misswirtschaft? Weil was der kongolesische Präsident momentan macht, ist diese Gesundheitsnotlage und diesen Ausbruch zu nutzen, die Verfassung zu ändern, damit er noch eine dritte Amtszeit bekommt. Sprich, der nutzt jetzt diese Aufmerksamkeit, dass der Ebola jetzt erzeugt, aus im Schatten dieser Aufmerksamkeit eine Verfassungsreform zustande zu bekommen, ein ganzes Referendum durchzupeitschen, um an der Macht zu bleiben. Sprich, der schlachtet jetzt diese Notsituation seiner Bevölkerung optimal politisch aus. Und ich meine, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also sprich, es muss eine Art Reaktion der Welt geben, die den kongolesische Regierung konkret an die Wand stellt und sagt, Leute, ihr gefährdet die ganze Welt mit diesem Ebola oder mit eurer Misswirtschaft. Und ich glaube, da ist noch zu wenig Einsicht, dass man wirklich solche Sachen eben nicht nur verhindern kann, wenn man eine gescheite Regierung führt, sondern auch verhindern muss, um eben nicht die ganze afrikanische Bevölkerung zu gefährden damit. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen wenig auf der Tagesordnung, sagen wir mal, die Verantwortlichen auch wirklich zur Verantwortung zu ziehen. Das Problem ist einfach hausgemacht.
Okay. Danke dir für den Ausblick. Ich bin sicher, dass du darüber auch noch schreiben wirst. Und wir werden zu der Thematik und natürlich anderen Themen aus deinem Berichtsgebiet noch viele Texte auf taz.de finden. Vielen Dank dir, Simone, dass du mitgemacht hast. Das war die Fernverbindung heute mit dem Thema Ebola-Ausbruch, speziell in Kongo. Vielen Dank an dieser Stelle auch für die Produktion an Simon Seisler. und an das Fernverbindungsteam für die redaktionelle Betreuung. Wenn ihr Kritik, Lob, Tadel, Hinweise aller Art habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben und zwar an fernverbindung@taz.de. Und teilt uns gerne, liked uns gerne überall dort, wo es Podcasts gibt. Darüber freuen wir uns natürlich auch. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, guten Journalismus gibt es nicht für umsonst. Also nutzt gerne unser freiwilliges Bezahlmodell. Taz zahle ich. Das Ganze ist zu finden auf taz.de. Das war die Fernverbindung. Kommt gut durch die Woche und bis bald.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der TAZ.